In unserer Sendung Tondokument hören Sie heute einen gekürzten Vortrag von Markus Fiedler unter dem Titel Indoktrination in der Schulliteratur. Anhand der Themen Impfungen, Covid-19 und Klimawandel beschreibt der Dokumentarfilmer und Biologielehrer, wie Schüler durch Schulbücher politisch manipuliert werden. Der Vortrag fand am 25. Juli auf dem Festival Pax Terra Musica in Freisack in Brandenburg statt.
Kommen wir zur Indoktrination in Schulliteratur und anderen Medien. Wir gehen also die Themen durch. Impfen und Gesundheit beim Cornelsen Verlag. Covid-19 beim Cornelsen Verlag. Masken helfen gegen Viren. Ach nee. Cornelsen Verlag. Viren und Impfen beim Westermann Verlag. Der Klimawandel im Schulbuch Bioskop S2 auch vom Westermann Verlag. Dann das Thema Indoktrination, was ist eigentlich erlaubt, was darf ich nicht als Lehrer? Und ja, also Sie merken schon, der Westermann Verlag muss jetzt ganz stark sein, den wird's hier ziemlich schwer treffen. Aber das habe ich nicht verursacht, ich weise nur darauf hin. So, das erste Schulbuch, mit dem wir uns beschäftigen heute, das Schulbuch Natur und Technik, Naturwissenschaften 9 und 10, das sind also die Jahrgänge 9-10, Ausgabe A, Cornelsen von 2022. Wie bin ich darauf gekommen? Eine Kollegin von mir sagte, hier, wir haben neue Schulbücher gekriegt, also so ein Werbeband, den wir bekommen haben, guck dir das mal an, ordne das hinten ins Regal ein. Mach ich. Und dann dachte ich mir, liest du mal durch, was da drin steht. Und dann finde ich das als allererstes. Der Impfausweis. Also ich lese mal vor. In Deutschland wird für jedes Neugeborene ein internationaler Impfausweis ausgestellt. Dann gibt es so ein paar Aufgaben dazu. Das Interessante an der ganzen Sache finde ich ja eher, schaut euch mal den Impfausweis genauer an. Das sind so sauber geschriebene Buchstaben und Zahlen und auch die Kreuze sehen alle exakt gleich aus. Habt ihr schon mal vom Arzt ein leserliches Rezept bekommen? Also das ist ein gefälschter Impfausweis. Genau, ist eigentlich strafbar, ne? Es ist eine Fotomontage. Und das ist schon das Erste, was ich eigentlich nicht machen darf, ohne die Schüler darauf hinzuweisen, dass man es vielleicht unterschreibt, Beispielbild oder Musterbild oder was auch immer. Auch deswegen, weil hier in dem Impfausweis ein paar seltsame Sachen drin sind. Und zwar gibt es für die Tetanusimpfung am Anfang eine passive Impfung und dann eine aktive Impfung. Das ist vom medizinischen her schon ein bisschen problematisch. Man würde eigentlich niemandem eine passive Impfung gegen irgendetwas geben, wenn nicht Not am Mann ist. Also wenn das kleine Baby jetzt, was gerade frisch auf die Welt gekommen ist, frisch sich mit Tetanus infiziert hat, das kann ich mir nicht vorstellen, dann eventuell, ja. Aber ansonsten würde man das nicht machen, weil das eigene Immunsystem natürlich auch gegen die fremden Antikörper, die dann gegen das Antigen, also gegen den Giftstoff, da sind auch wieder Antikörper bildet. Das heißt, so eine passive Impfung kann ich einmal geben, dann habe ich meine Patronen verschossen, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Das heißt also, man würde niemandem erstmal eine passive Impfung geben, macht man nicht. Hier steht es einfach so drin. Das heißt also, immer auch zwischen den Zeilen gucken, was mache ich für Informationen zwischen den Zeilen, was gebe ich an die Schüler weiter. Und das sind also sehr bedenkliche Informationen, die ich da weitergebe. Und immer im Hinterkopf behalten, wir Biologielehrer, überhaupt wir Lehrer in der Schule, dürfen keine Gesundheitsempfehlungen geben. Und das dürfen selbstverständlich auch die Schulbücher nicht machen. Also ich darf keinem Schüler sagen, ich empfehle dir jetzt mal, nimm mal dieses oder jenes Mittel, um irgendwas da zu beseitigen. Ja? Das darf ich nicht. Ich darf ja auch keinem Schüler irgendwas verabreichen. Abgesehen vielleicht von vom Glas Wasser oder so. Ja? So, und wir wissen ja alle, dass da sehr viel Schindluder damit getrieben wurde und die Kollegen, die sich auf das Recht berufen haben, wurden ja drangsaliert in der letzten Zeit. Wir gehen mal weiter und jetzt gibt es eine Aufgabe in dem Schulbuch, da steht Impfen ja oder nein. Und ich lese es mal vor. Soll man sich und vor allem Kinder gegen alles impfen lassen? Darüber wird viel gestritten. Hier sind einige Argumente der Befürworter und Gegner des Impfens aufgeführt. Was ich jetzt erwarte, ist ja, dass das Schulbuch eine neutrale Position einnimmt. Das heißt, wenn ich jetzt Argumente sehe, dann müssen die ja sowohl pro als auch contra sein, ungefähr gleich verteilt. Wir werden sehen, was da passiert. Jetzt kommen die Aufgaben dazu. Fasse jedes Argument in einen kurzen Aussagesatz zusammen. 2. Ordne die Argumente den Befürwortern und den Gegnern des Impfens zu. Nutze dazu deine Aussagesätze aus Ausgabe 1. So, dann Aufgabe 3, erstelle ein Werbeplakat, ist Zeitverschwendung, interessieren wir uns nicht. Und dann 4, sollen die Schüler selbst Stellung nehmen, ist denn jetzt Impfen sinnvoll, ja oder nein, ganz allgemein. Und wir sehen schon, da ist eine politische Intention dahinter. Ja, das heißt also, ich mache erstmal eine Faktensammlung für die Schüler, also eine angebliche Faktensammlung. Und dann sollen sie eine politische Aussage dazu machen. Ne? Also ist Impfen sinnvoll, ja oder nein? Gucken wir uns doch mal die Argumente an, die das Schulbuch gibt, und zwar alle. Jetzt könnt ihr das mal so machen, dass ihr euch mal so im Kopf irgendwie ganz kurz durchzählt, ist das Argument jetzt für oder gegen das Impfen? Und dann zählt ihr mal so an zwei Händen durch, wie viele Argumente sind denn jetzt für und wie viel gegen das Impfen? Erstes Argument. Manche Infektionskrankheiten sind besonders in der Schwangerschaft gefährlich, weil sie das ungeborene Kind schwer schädigen können. Sich impfen lassen heißt, für sein ungeborenes Kind Verantwortung zu übernehmen. Zweites Argument. Ein Impfstoff soll die körpereigene Abwehr anregen. Das kann Nebenwirkungen haben. An der Einstichstelle der Nadel kann es zu Rötungen und Schwellungen kommen. Auch Fieber kann auftreten. Ist das für oder gegen das Impfen? Infektionskrankheiten können sich in kurzer Zeit über sehr viele Menschen ausbreiten. Das betrifft auch gefährliche Krankheiten, die Menschenleben kosten können. Das lässt sich nur eindämmen, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Aussage C. Erreger können sich in Menschen, die gegen sie geimpft sind, nicht ungehindert vermehren. Sind viele Menschen geimpft, können Erreger sogar aussterben. Nicht aufregen, einfach nur kurz zählen. Ne? Wohin gehört das? Viele Kinderkrankheiten sind zwar unangenehm, aber für gesunde Kinder ungefährlich. Das Immunsystem wird also durch Impfung unterstützt, obwohl das gar nicht nötig wäre. Jetzt zwei auf einmal, weil die so schön klein sind. Also Aussage F, Impfungen schützen den Menschen vor den Gefahren einer Krankheit. Und dann Aussage G, ein Impfstoff ist viel günstiger als eine langwierige Behandlung eines erkrankten Menschen. Wenn ungeimpfte Menschen reisen, können sie Erreger in Regionen einschleppen, in denen es diese zuvor nicht gab und die Menschen nicht immun sind. Aussage H. I. Ist das Immunsystem einer geimpften Person geschwächt, kann die Impfung genau die Krankheit auslösen, gegen die sie eigentlich schützen soll. Man spricht dann von einer Impfkrankheit. Das betrifft vor allem alte Menschen und Menschen, die zum Zeitpunkt der Impfung krank waren. Meistens verläuft eine Impfkrankheit vergleichsweise schwach. In ganz seltenen Fällen führen Impfungen bei Menschen zu schweren Nebenwirkungen, die zum Teil dauerhafte Schäden verursachen können. Manche Menschen lehnen Impfungen aus religiösen Gründen ab. Sie glauben, wenn sie krank werden, ist das für ihren Lebensweg so vorgesehen. Aussage K. So, wie viele dieser Antworten waren denn für das Impfen? Was meint ihr? Also sind ja insgesamt 11 Aussagen. Ja, also 2, 3 Aussagen gegen das Impfen und alle anderen für das Impfen. Liegt es jetzt daran, dass es keine Argumente gegen das Impfen gibt? Nein, daran liegt es nicht, weil nämlich hier viele Aspekte überhaupt nicht beleuchtet werden. Was ist mit den Adjuvantien zum Beispiel? Also wir reden jetzt ja von klassischen Impfungen, ne? Das heißt also, die Frage ist der eigentliche Impfstoff, also das Antigen, was ich da spritze, ist das gefährlich? Oder sind die ganzen Zusatzstoffe, die Adjuvantien, die ich mit dazugebe, sind die gefährlichen Sachen? Aluminiumhydroxid oder verschiedene andere Aluminiumsalze sind ja da im Gespräch. Das heißt, selbstverständlich, da gibt es sowas wie Acia. Ein impfstoffinduziertes Autoimmunsyndrom. Das heißt also, ich werde gegen mich selbst immun und da gibt es Entzündungen in meinem eigenen Körper und das ist durch den Impfstoff induziert. Acia heißt das Ding. Die Wikipedia behauptet übrigens, das ist ja alles Humbug. Das schreibt ein gewisser Julius Senegal, der im starken Verdacht steht bei mir, dass er direkter Schreiber für die Pharmaindustrie ist. So, und das ist also ganz interessant. Das heißt also, wir sehen, es gibt da ganz viele Argumente, die gegen das Impfen sprechen. Hier werden aber nur Argumente gebracht, die für das Impfen sind. Ist das eine Information für Schüler, die neutral ist? Ist sie nicht. Das heißt also, wir haben ja ein Schulbuch, was eigentlich im naturwissenschaftlichen Unterricht versucht, politische Agenden durchzubringen. Will ich nicht haben. Also, dass Politik in solchen Fächern wie Politik und Gesellschaftswissenschaften und alles Mögliche, dass das da vorkommt, alles klar. Da können sich die Schüler ja auch streiten. Aber jetzt wird hier versucht, mit naturwissenschaftlichen Argumenten, wo auch die Schüler nicht sofort hinterblicken können, weil ihnen gar nicht die haben gar nicht so einen großen Horizont, um das alles irgendwie zu hinterfragen, werden denen so Aussagen untergejubelt und das ist ziemlich perfide. So, kommen wir zum nächsten Thema. Covid-19. Das Interessante an dem Schulbuch war, dass das Thema Immunsystem ursprünglich mal in den Biologiebüchern ziemlich weit hinten war. Das war so vorletztes Kapitel, letztes Kapitel, irgendwo so in der Gegend. Und plötzlich rückte dieses Kapitel ganz nach vorne. Und das ist auch ein Schub, was wir, wie gesagt, im Jahr 2022 bekommen haben. Ganz neuer Druck. Ja, das heißt also, ich habe jetzt also ein komplett umgestaltetes Schulbuch und auf einmal sind diese ganzen Themen zum Immunsystem ganz weit vorne, nämlich das allererste, was ich im Schulbuch habe. Dann fangen die an und machen so sehr, ja, erstmal unproblematische Sachen. Dann kommt erstmal, was sind Bakterien, wie sind die aufgebaut, dann auch tolle Bilder von Bakterien und Viren werden also gezeigt, also immer dieser Bakteriophage zum Beispiel als Virus, das kommt dann vor oder halt Standards, sowas wie AIDS, also HIV. Der Virus, alles super, das ist in Ordnung, ja, das, da würde ich sagen, gut gemacht, knapp zusammengefasst, ist in Ordnung, habt ihr gut gemacht, die Kollegen, die das Schulbuch geschrieben haben. Aber dann sowas, also worum geht's denn da? Dann denkt man sich schon, ah, okay, alles klar, Nachtigall, ich höre dir trapsen, jetzt kommen sie erst mit dem Impfen um die Ecke. Und das allernächste Kapitel in dem Buch ist, Infektionskrankheiten nehmen Überhand. Das ist eine Propagandanachricht. Ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, das stimmt überhaupt nicht. Es ist grober Unfug. Das hat sich nicht geändert, ganz im Gegenteil. So, und dann sehen wir jetzt hier ein Schockbild auf der Seite des Schulbuchs. Reanimierung eines Covid-19 erkrankten Patienten. Also der ist schon fast tot. So, und da steht daneben ein Informationstext. Epidemien und Pandemien nimmt die Anzahl von Erkrankungsfällen einer Infektionskrankheit in kurzer Zeit schlagartig zu, spricht man von einer Epidemie. Dabei ist das gehäufte Auftreten örtlich begrenzt auf eine Region. Breitet sich eine Epidemie über örtliche Grenzen hinaus aus, spricht man von einer Pandemie. Im März 2020 rief die Weltgesundheitsorganisation WHO für Covid-19 eine globale Pandemie aus. Epidemien und Pandemien entstehen, wenn ein neuer Erreger oder eine neue Variante eines Erregers im Umlauf sind, fehlt hier noch. So, und das ist jetzt interessant. Also jetzt sagt das Schulbuch, die WHO hat da was ausgerufen. Stimmt denn das, was die ausgerufen hat? Gibt es das wirklich, was die ausgerufen haben? Die Frage wird gar nicht gestellt. Inzwischen haben wir ja die RKI-Protokolle veröffentlicht, aus mehreren Quellen sogar. Einmal das, was Paul Schreier freigeklagt hat, dann das, was über Aya Velasquez in den Umlauf gebracht wurde, also dieses RKI-Leak. Und wir sehen anhand dessen, was da drin steht, dass das Ganze komplett anders war, als es in den Medien transportiert wurde. Es gab keine Pandemie. Es gab keine übermäßige Sterberate. Ich hatte ja auch gerade im Interview den Erbsenzähler Marcel Barz bei mir und das ist ganz eindeutig. In den Rohdaten kann man nicht sehen, dass es irgendwie eine überhöhte Sterbeanzahl gab. Gab es nicht. Die wurde generiert durch statistische Tricks, indem man von den Sterbetafeln abwich und dann plötzlich eine Übersterblichkeit einführte, die es vorher gar nicht gegeben hat. Diesen Parameter Übersterblichkeit gab es bis 2020 nicht. Den wurde exakt mit Beginn der Pandemie eingeführt. Das heißt also, wir sehen, hier ist die Öffentlichkeit gezielt manipuliert worden. Und das habe ich jetzt auf einmal im Schulbuch drin. Die Regel im naturwissenschaftlichen Unterricht heißt, wenn da ein Thema strittig ist in der Naturwissenschaft, dann muss es auch im Schulbuch und in dem Unterricht als strittig verhandelt werden. Also ich darf mich nicht auf eine Seite schlagen und sagen, das ist jetzt aber alles so gewesen. Ja? Ich muss wenigstens sagen, Moment mal, also zu der Sichtweise, die wir hier stehen haben, gibt es doch eine ganz andere Sichtweise. Reden wir mal über die RKI-Protokolle. Da steht hier alles gar nicht drin im Schulbuch. Und es war zu dem Zeitpunkt schon einiges bekannt. Also oder zum Beispiel die angebliche Überbelastung der Krankenhäuser hat es nie gegeben. Ja, leere Krankenhauszimmer. Vor allen Dingen Intensivbetten. Was haben die gemacht? Die wurden entsprechend mit staatlichen Geldern bezuschusst, wenn sie entsprechende Betten bereithalten. Also haben sie die Betten leer gemacht. Das heißt, dringend nötige Operationen, die hätten gemacht werden müssen, wurden ausgesetzt. Die Leute sind, obwohl sie schwer krank waren, nicht ins Krankenhaus gegangen, damit diese Betten frei bleiben für angebliche Covid-19-Patienten. Und als diese Betten nicht mehr bezuschusst wurden, wurden die einfach in die Abstellkammer gestellt. Dann hatten sie auf einmal keine Betten mehr. Und dann konnte Lauterbach verkünden, oh, wir haben viel zu wenig Intensivbetten. Also es ist unglaublich, was die gemacht haben in der Zeit. Und das wurde uns dann halt als große Pandemie verkauft. Okay, wir bleiben mal beim Schulbuch. Jetzt kommt eine Aufgabe. In den Jahren 2020 und 2021 stand die Welt wegen einer Infektionskrankheit still. Die Atemwegserkrankung Covid-19 hatte sich rasant ausgebreitet. Wie konnte es dazu kommen? Und jetzt kommt ein Informationstext und das fand ich sehr interessant. Das Coronavirus SARS-CoV-2 löst bei Menschen die Atemwegserkrankung Covid-19 aus. Es trat das erste Mal Ende des Jahres 2019 auf. Durch seine schnelle Verbreitung über Tröpfchen und Aerosolpartikel in der Atemluft ist es sehr ansteckend. Die Krankheit betrifft hauptsächlich die Atemwege. Dort kommt es zu Entzündungen. Soweit alles gut, nehme ich mit. Eine Infektion kann aber auch viele weitere Beschwerden und Folgeschäden auslösen. Im schlimmsten Fall führt Covid-19 zum Tod. Da gehe ich auch noch mit, allerdings jetzt nicht in der Verknüpfung, wie es gleich passiert. Besonders betroffen sind Menschen, die durch bereits vorhandene Erkrankungen oder durch ihr hohes Alter vorbelastet sind. D'accord? Die Krankheit kann auch bei jungen Menschen schwer verlaufen. Impfungen gegen das Virus schützen vor schweren Verläufen von Covid-19. Eine direkte Aussage, eine Gesundheitsempfehlung im Schulbuch. Also normalerweise, wenn ich als Lehrer möglichst schnell aus dem Schuldienst rausfliegen möchte, dann mache ich solche Aussagen im Unterricht. Und zwar dauerhaft. Da müsste eigentlich sofort sich jemand melden und sagen, das geht so nicht, ja, das ist verboten. Also auch wenn ich als Biologe, als Pharmareferent arbeite, das ist das Erste, was ich lerne. Ich darf mit Fachleuten gerne über das Medikament XYZ sprechen und das in den Himmel loben, ja, und sagen, das ist total toll, das müssen Sie unbedingt nehmen und wie auch immer. Dann rede ich mit Ärzten. Aber ich darf nicht mit einem Endverbraucher, mit dem Patienten darüber reden und sagen, Sie müssen aber unbedingt dieses Medikament XYZ benutzen. Ich bin kein Arzt, ich habe keine Approbation. Ich kenne mich zwar mit biologischen Prozessen aus, aber ich habe keine medizinische Ausbildung. Das bleibt Ärzten vorbehalten, solche Aussagen zu treffen. Das heißt, die dürfen Gesundheitsempfehlungen machen, ich als Lehrer nicht, es sei denn, ich bin Arzt. Das heißt, dieses Schulbuch bewegt sich hier nicht nur im Graubereich, sondern schon absolut im roten Bereich. Das darf nicht sein, was da steht. Und vor allen Dingen, die Aussagen, die jetzt hier getroffen werden, sind auch inhaltlich falsch. Wie viele Kinder sind an Covid-19 verstorben? Also wie viele Kinder und Jugendliche? Am Anfang war das irgendwie sowas zwischen 4 und 6 kam dann irgendwie raus und irgendjemand meinte jetzt beim letzten Vortrag, das wären irgendwie 50 gewesen. Am Ende der Pandemie sozusagen, ja. Also mein Gott, lass es 50 sein. Wie viele Kinder und Jugendliche haben wir in Deutschland? Kinder bis 12 Jahre haben wir, ich glaube 12 Millionen waren das und Kinder bis 19, also die Jugendlichen, haben wir auch 19 Millionen. Also das kann man sich ziemlich gut merken. So, das heißt, also man könnte mal ausrechnen, 50 auf 90, auf 19 Millionen, ja. Da sind wir im, also wirklich im Nachkommabereich, was das anbelangt. Und von denen waren auch alle vorbelastet, die gestorben sind. Das heißt, die hatten also schwerste Immunerkrankungen sowieso schon oder Atemwegserkrankungen und waren alle nicht gesund. Also wie kommt man denn auf solche Aussagen, dass die Kinder sich jetzt hier impfen lassen sollen? Das ist ziemlich daneben, ja? Das heißt also, wir sind jetzt hier in einem Bereich. Das eine ist die Gerichtsverhandlung, die jetzt kommen würde, wenn ich jetzt also den Cornelsen Verlag anzeige und sage, hier, pass mal auf, Jungs, das geht so nicht. Dann sagen die vor Gericht, nö, wieso hier, Meinungsfreiheit und solche Geschichten. Das ist doch inhaltlich richtig, ja. Und da würden wir alle sagen, Moment mal, ihr macht hier zwischen den Zeilen Aussagen, die Schüler in eine ganz bestimmte Richtung drängen sollen. Das ist verboten. Ich nehme schon mal vorweg, Beutelsbacher Konsens. Steht so drin. Das dürfen wir nicht machen. Also diese Formulierungen sind ganz eindeutig in eine ganz bestimmte Richtung. Und ja klar, kann man so machen. Ich kann mich natürlich als Elternteil auch dagegen wehren, kann sagen, pass mal auf, liebe Schule, das Buch, was ihr hier eingeführt habt, das könnt ihr gerne mit irgendjemand anderen machen, aber nicht mit meinen Kindern. Ja, dann kann man als Elternteil ja dagegen mal Sturm laufen. Okay, also auf jeden Fall diese Aussage, Impfungen gegen das Virus schützen vor schweren Verläufen von Covid. Und dann über die Frage, wir richten uns an eine Zielgruppe Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Die sind davon nicht betroffen. Das ist Nonsens, also die damit anzusprechen. So, dann haben wir das nächste Thema. Masken helfen gegen Viren. Wozu Masken? Zum Schutz vor Viren, die sich hauptsächlich durch Tröpfchen oder Aerosolpartikel in der Luft verbreiten, kann das Tragen von Masken helfen. Bei den Masken gibt es jedoch große Unterschiede. Alltagsmasken sind Stoffmasken, die zur normalen Kleidung zählen. Wie wirksam Alltagsmasken sind, lässt sich schwer sagen, da nicht festgelegt ist, aus welchem Material sie sein müssen. Sie sind gar nicht wirksam. Also vor allen Dingen, sind sie gegen Viren wirksam? Nein. So, und wirksamer sind OP-Masken. Ja, sie sind aber auch nicht gegen Viren wirksam. Wofür sind OP-Masken gut? Damit der Arzt nicht in die offene Wunde sabbert. Genau, das heißt also, die Bakterien, die ich im Speichel drin habe, damit die Bakterien, keine Viren, Bakterien sind viel größer als Viren, damit die nicht in die Wunde reinkommen. Und die Bakterien sind im Zweifelsfall in Tröpfchen drin und die werden halt von der Maske ganz gut eingefangen. Gut, okay, so. Wirksamer sind OP-Masken. Es gibt aber kleine Aerosolpartikel, die das Virus transportieren können. Etwa die Hälfte dieser Teilchen kann OP-Masken durchdringen. Am besten schützen deshalb die sogenannten FFP2-Masken. Sie lassen so gut wie keine Aerosolpartikel hindurch. Das ist eine falsche Aussage. Das ist Humbug, das ist Kappes. Jetzt kommen nämlich ganz viele Sachen. Also erstmal, wenn ich in einer Firma arbeite, die zum Beispiel irgendwelche Materialbearbeitung mit Staubbelastung macht, dann habe ich diese FFP2-Masken da. Diese Firma darf aber keinen Arbeitnehmer an einer Bandschleifmaschine meinetwegen arbeiten lassen mit einer FFP2-Maske, ohne dass der vorher eine gesundheitliche Eignungsprüfung durchlaufen ist. Das heißt also, ich muss erstmal schauen, ist der eigentlich befähigt von seinem Kreislaufsystem, von seinem Lungensystem, dass er überhaupt diese Maske tragen kann? Ist das jemals erfolgt an Schulen? Weder bei den Lehrern noch bei den Schülern gab es eine Eignungsprüfung. Das ist eigentlich rechtswidrig. Also normalerweise hätte jetzt hier der Arbeitsschutz, nämlich der hätte sich hier melden müssen und nichts dergleichen ist geschehen. Ja? Das nächste ist, diese FFP2-Masken können gar nicht gegen Virenpartikel schützen. Geht gar nicht. Das kann man sogar an der Arbeit sehen, die das Bundesgesundheitsministerium auf ihrer Homepage hatten. Es ging nämlich um den syrischen Goldhamster im Modell. Ich fand das so lustig. Also der syrische Goldhamster, die haben an einem Modell des syrischen Goldhamsters, haben sie ausgetestet, wie gut so ein Vlies ist, also ob sich die Hamster gegenseitig infizieren mit einem Virus. Und dann hat man also zwei Kammern gehabt und einmal hat man die beiden Kammern mit einem offenen Fenster gehabt, wo dann halt alles frei passieren konnte, die Luft. Und dann hat man die beiden Kammern gehabt mit einem Vlies dazwischen. Also mit so einem OP-Maskenvlies oder mit so einem FFP2-Maskenvlies. Und was rauskam, war sehr interessant. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Die haben gesehen, dass die Virenbelastung durch das OP-Vlies auf ein Drittel reduziert wurde. Die Viren sind ja nicht weg. Und jetzt ist die Frage, wie viele Viren huste ich denn so aus, wenn ich jetzt so infiziert bin? Gibt es verschiedene Angaben, ich habe in der Literatur mal geguckt, so zwischen 8 Millionen und 100 Millionen Viruspartikel pro Huster, wenn ich so richtig so infiziert bin. So, wie viele Virenpartikel brauche ich denn, damit ich mich infiziere? 5.000, 10.000 Partikel, irgendwo denn Drehbereich ist das, ne? Also das. So, jetzt brauchen Sie gar keinen Dreisatz dabei, ich überlege... Ein paar Millionen Partikel, wir teilen durch drei, ja, es wird auf ein Drittel reduziert, dann sehe ich schon, dass also das, was am Ende an der Maske übrig bleibt, im Leben nicht ausreicht, damit derjenige, der die Maske trägt oder der Gegenüber nicht infiziert wird. Das funktioniert nicht. Das ist also vom Vergleich her genauso, wie wenn ich jetzt eine Fahrradbremse ans Auto montiere. Ja, also die Aussage, ja, die Fahrradbremse bremst. Natürlich bremst sie, alles klar, das ist eine korrekte Aussage. Aber sie wird im Leben nicht ausreichen, um den Unfall zu verhindern, weil die Verzögerungsleistung gar nicht ausreicht, um der 2 Tonnen oder 1 Tonne Gewicht irgendwie von 100 auf 0 abzubremsen. Das funktioniert nicht. Und genauso ist es bei den Masken. So, und jetzt kommen wir zum neuen Buch vom Westermann Verlag. Hier geht's um das Bioskop S2 in der aktuellen Auflage von 2024. Das hier fürs Protokoll. Und auch da ist jetzt was passiert. Ich kenne ja auch die älteren Auflagen und da hat sich eine ganze Menge getan. Auch hier war das Thema Immunologie erst ziemlich weit hinten im Buch drin und jetzt rückte das immer weiter nach vorne. Und in der Aufgabe 2024 ist das wirklich, glaube ich, das dritte Kapitel oder so. So, die Immunabwehr des Körpers. Jetzt wird erstmal die Immunabwehr des Körpers vorgestellt. Okay, soweit gehe ich da mit. Ne? Immunisierung, Viren als Krankheitserreger. Dann sieht man schon, oh, SARS-CoV-2. Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ja? Und auch hier dann Aussagen im Buch, wo ich sage, ich habe damit meine Probleme. Also, Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 lösen die Covid-19-Erkrankung aus und verursachen häufig Husten und Fieber sowie Störungen des Geschmackssinns. Alles in Ordnung, nehme ich so mit. Die Verläufe von Covid-19 sind jedoch völlig unterschiedlich. Bei vielen Erkrankten nimmt die Infektion einen milden Verlauf. Korrekt. Einige Menschen entwickeln schwere Symptome wie Atemnot. Ebenfalls korrekt. Bei wenigen Betroffenen kommt es zu lebensbedrohlichen Auswirkungen wie Atemstillstand, Auswirkungen durch Überreaktion des Immunsystems oder Multiorganversagen. Auch korrekt. Soweit alles ganz gut. Jetzt kommt hier was, wo ich sage so, was ist denn das? Covid-19 und andere Viruspandemien, Aufgabe 1a, beschreiben Sie den Bau eines Coronavirus von Abbildung 1 sowie seine möglichen Übertragungswege. B, vergleichen Sie in Form einer Tabelle Symptome und Übertragungsart und Sterblichkeitsrate der dargestellten Viruspandemien anhand der Abbildung 2 und 3. Und wir wissen ja auch, wie die Todesfälle zustande kamen. Das waren nämlich alle möglichen Todesfälle. Also wenn ich jetzt vom Auto überfahren wurde und die haben danach noch einen Covid-19-Test gemacht und der ist positiv ausgefallen, dann war ich plötzlich Covid-19-Toter. Ne? Also nicht derjenige, der irgendwie zermatscht vorm Auto lag, sondern halt Covid-19-Toter. So, und dann haben wir hier noch MERS und SARS. Das wären also die gleichen Corona-Erkrankungen aus früheren Jahren. Und das waren halt also alle viel weniger Tote. Das heißt, die Schüler werden jetzt wieder durch eine Dramatisierung dazu gebracht, dass sie halt sagen, ja, ja, Covid-19 ist ja total gefährlich. Nein, ist es nicht. Also man spielt hier mit statistischen Tricks und jubelt das den Schülern als Fakten unter. Darf ich nicht. Hier erstmal nur einen Satz rausnehmen. Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung und das regelmäßige Lüften sind daher wirksame Schutzmaßnahmen vor einer Infektion. Nein, sind sie nicht. Es ist sogar so, wenn ich lüfte, führt das zu einer Durchwirbelung der Luft in einem Raum und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich also Keime aufnehme. Ich weiß es noch aus leidlicher Erfahrung, wenn ich also im Mikrobiologielabor gestanden habe und das Fenster war offen. So, dann bin ich also dabei, meine Bakterien von A nach B zu übertragen, also auf diese netten Petrischalen, damit mit einer Agarplatte. Und das Problem ist, solange die Platte offen ist, kann ja alles Mögliche rein. Und allein durch das offene Fenster habe ich haufenweise Pilzsporen da drin gehabt. Also es waren alle Platten verpilzt, weil ich, wie gesagt, ein offenes Fenster hatte. Also wenn Sie wirklich wollen, dass da keine Viren drin sind, dann stellen Sie sich einen Bunsenbrenner auf den Tisch, machen eine schöne Flamme, ne, also dass die auch vernünftig läuft. Und dann läuft die Luft immer im Zirkel durch die Flamme durch und alles, was durch die Flamme durchläuft, ist steril. Ne? Und so sterilisieren Sie in einem Umkreis von ungefähr 1-2 Metern Ihre Luft und dann können Sie steril arbeiten. So, das könnte man in der Schule auch machen. Das heißt, jeder Schüler kriegt einen Bunsenbrenner auf den Tisch. Also wenn Sie sich vor den Viren schützen wollen, ich gehe mal davon aus, also Sie wollen das wahrscheinlich dann müssen Sie das so machen. Ne? Also anders geht's nicht. Ja? Aber Lüften ist jetzt nicht gerade die beste Geschichte. Und dann kommt jetzt in dem Schulbuch wieder das Nächste. Dann haben wir ja also hier wieder Fotos von Impfungen von AstraZeneca. Und ne, also man sieht, das ganze Schulbuch geht wieder in eine ganz bestimmte Richtung. Die Schüler werden dazu animiert, dass sie sich impfen lassen. Eine Gesundheitsempfehlung in einem Schulbuch. Darf das sein? Nein, darf nicht sein. Und jetzt die Aussage dazu. Die verfügbaren Covid-19-Impfstoffe schützen gut vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Nein, das tun sie nicht. Das ist falsch. Sie sind hochwirksam gegen schwere Verläufe von Covid-19. Nein, auch das ist falsch. Impft ein Arzt, notiert er dies im Impfausweis. Die Impfung schützt nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern reduziert erheblich das Risiko, das Coronavirus SARS-CoV-2 auf andere zu übertragen. Und das ist eine Falschaussage. Das wurde niemals getestet. Steht aber drin im Schulbuch. Ja? Jetzt kommt das Nächste. Zum Thema Impfpflicht gibt es viele Fragen und Meinungen. Im Zentrum steht dabei stets die Frage, ob der Staat das Individuum zum Wohle aller zu etwas zwingen darf oder ob es dessen Selbstbestimmungsrecht Vorrang hat. Das ist interessant. Ne? Das heißt also, wir haben hier einen Kollektivismus und wir haben einen Individualismus. Kollektivismus ist eigentlich nicht das, was wir in Zentraleuropa pflegen. Wir pflegen Individualismus. So sind unsere Gesetze aufgebaut eigentlich. Kollektivismus ist etwas, was wir in anderen Kulturen haben, zum Beispiel China. Also da wissen wir ja, die denken kollektivistisch. Das ist ja alles in Ordnung. Aber will ich als Europäer, als Zentraleuropäer, dass hier auf einmal solche kollektivistischen Sachen eingezogen werden? Okay, diese grundsätzliche Frage, also ob der Staat zum Wohle aller jemanden dazu etwas zwingen darf, diese grundsätzliche Frage wird uns auch über die Corona-Pandemie hinaus weiter beschäftigen, ganz unabhängig von einer möglichen nächsten Pandemie. Durch das Internet hat jeder Mensch Zugang zu vielen Informationen, die für oder gegen eine Impfung sprechen. Mit all diesen Informationen umzugehen, kann anstrengend und überfordernd sein. Welche Möglichkeiten gibt es bei dieser Informationsflut, um sich eine eigene Meinung zu bilden? So, und jetzt werden die Schüler mit einer Methode, ja, beglückt, damit sie sich halt diesen verschiedenen Aussagen Pro- und Kontra-Impfung, Impfpflicht irgendwie nähern können. Halte ich für problematisch. Vor allen Dingen das Problem an der ganzen Sache ist, es werden hier zentrale Sachen ausgelassen. Zum Beispiel hätte man ja mal als Schulbuch, auch wenn wir jetzt hier in Biologie sind, auf das Grundgesetz irgendwie mal eingehen können. Da gibt es zum Beispiel einen wunderbaren Artikel 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Taucht in der gesamten Debatte gar nicht auf. Also die Frage, ob der Staat überhaupt darf, also ob er es überhaupt darf, in meine körperliche Gesundheit einzugreifen, das ist ja grundgesetzlich geregelt. Nein, er darf es nicht. Er tut es aber. Und das wird hier einfach verheimlicht. So, dann haben wir hier Klimawandel im Schulbuch Bioskop S2. Steigen wir ein. Das alte Schulbuch von 2011. Und da steht folgende Aussage drin. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist in den letzten 250 Jahren von 280 ppm auf 385 ppm stetig gestiegen und steigt auch weiterhin an. Abbildung 3, wir kommen gleich dazu. Allerdings hat es in der Erdgeschichte schon immer Schwankungen im CO2-Gehalt gegeben. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Da der CO2-Gehalt mit der Temperatur korreliert, gab es bei hohen CO2-Werten relativ warme Zeiten, bei niedrigen Werten kalte Zeiten, wie zum Beispiel die Eiszeiten in der letzten 2 Millionen Jahre. Da heißt, weil, das ist ein Kausalitätssatz, ja? Weil der CO2-Gehalt mit der Temperatur korreliert, und jetzt kommt eine steile Nummer, gab es bei hohen CO2-Werten relativ warme Zeiten. Also hier wird aus einer Korrelation eine Kausalität gemacht. Und zwar, alleine weil es diese Korrelation gibt, weil es diese gegenseitige Beziehung von Daten gibt, ist der eine Datensatz der Grund für den anderen Datensatz. Also mehr CO2, mehr Temperatur, weniger CO2, weniger Temperatur. Das ist die Aussage des Schulbuchs. Und wenn jemand meint, das ist nicht so, es gibt nämlich Leute, die dann gesagt haben, das stimmt ja gar nicht, dann soll sich den Rest des Schulbuchs durchlesen. Es ist genau das. Und wir werden es auch aus dem Lösungsbuch auch noch sehen, dass genau das gemeint ist. So, die Abbildung 3. Und daraus sollen die Schüler jetzt was ableiten. In Wirklichkeit ist sie 4x4 cm groß. Das ist so ein kleines Ding. Da kann man außer einer Korrelation nicht viel sehen. Okay, und das ist Unterricht, den ich tatsächlich gemacht habe. Ich habe den in der Schule, in der Waldorfschule genauso gehalten. Und zwar habe ich exakt alles das gemacht, was im Schulbuch drin stand. Exakt. Obwohl ich wusste, was das hier ist. Das ist nämlich der Vostok-Eisbock-Kern. Also man erkennt anhand des Kurvenverlaufs, anhand auch des Zeitraums von 420.000 Jahren, als jemand, der sich damit beschäftigt hat, das ist der Vostok-Eisbock-Kern. Es gibt keinen anderen Eisbock-Kern, der genau diesen Datensatz enthält und der genau so aussieht. Okay, das heißt, das Schulbuch gibt keine Quellenangaben erstmal. Das heißt, die Schüler können das nicht direkt nachprüfen. Wenn sie also keine Cracks sind, wissen sie das nicht. Und der Vostok-Eisbock-Kern, da kann man sicher die Originaldaten runterladen. Ne? Das habe ich dann auch mit den Schülern gemacht. Aber bevor wir das gemacht haben, die Aufgabenstellung ist folgendes. Deuten Sie die Kurven in Abbildung 3 und vergleichen Sie den heutigen Zustand mit den letzten 400.000 Jahren. Das ist die Aufgabenstellung. Das sollen die Schüler machen. Und als Ergebnis möchte das Schulbuch gerne haben, hier der Lösungsvorschlag. Die Abbildung 3 zeigt eine Periodik in der Konzentration der Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und Methan. Damit einhergeht synchron die Veränderung der Temperatur. Eine Periode dauert etwa 100.000 Jahre, wobei es jeweils zu einem starken Anstieg und danach zu einer allmählichen Abflachung kommt. Der letzte Anstieg unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass die Konzentration von Kohlenstoffdioxid mehr als doppelt so hoch ansteigt als in den vergangenen Perioden. Eine größere Temperaturerhöhung ist damit zu erwarten. Also auch hier ganz klar die Kausalität, mehr CO2, mehr Temperatur. Okay, das habe ich die Schüler lösen lassen und dann habe ich gesagt, ihr kriegt von mir mal die Originaldaten. Und damit sie die vernünftig einordnen können, haben wir hier so eine schöne Grafik. Also wo sind wir? Also mitten am Südpol, das ist also auch nahe der kältesten Zone überhaupt am Südpol. Da wurden mal minus 98,6 Grad Celsius gemessen. Übrigens Kälterekord aus 2019, haben sie so in den Medien nicht gar nicht wahrgenommen. Ne? Das ist, also 2019 wurde es der kälteste Tag überhaupt gemessen mit minus 98,6 Grad Celsius. Da kann ich Ihnen auch direkt sagen, wie hoch die CO2-Konzentration war zu dem Zeitpunkt, nämlich null. Weil CO2 gefriert zu Trockeneis ungefähr bei minus 70 Grad Celsius. Gut, okay, das heißt also jetzt passiert Folgendes, wir haben hier eine 3D-Darstellung des Eispanzers und das Eis hat tatsächlich solche Schichten, so die sehen so aus wie Baumringe quasi. Ja? Jede Schicht ist ein Jahr, das heißt also genau im Frühjahr und im Herbst, dann haben sie so eine Verkrustung des Eises und immer wenn sie einmal aufgrund des Klimawechsels am Südpol, haben sie halt immer diese verschiedenen Konsistenzen von dem Eis. Also können sie sich also genau wie bei Baumringen so richtig durchmessen. Also wenn sie das alles schaffen, genau die Ringe zu zählen, haben sie genau das Alter des Eises. Passt hervorragend. Gut. Und dann haben sie diese Bohrkerne, das sind ja solche Hohlbohrer, die sind nicht genormt, die sind manchmal so 15 bis 20 Zentimeter ungefähr im Durchmesser und da gehen sie mit ins Eis rein und holen so nach und nach, holen sie immer so Eisbohrkerne da raus. Die werden da richtig rausgeschnitten, dann werden die lang hingelegt, zersägt und werden dann schön aufgeschichtet und dann haben sie so ein Zeitarchiv aus diesen Eisbohrkernen und dann werden die analysiert. Einerseits können Sie aus einem Isotop von Sauerstoff, nämlich dem O18, im Verhältnis zum normalen O16, können Sie dann herausbekommen, wie hoch die Temperatur war. Das ist eine sehr genaue Methode. Und andererseits können Sie in den kleinen Luftbläschen, die da drin sind, können Sie halt eingefangene Gase messen. Das sind alle möglichen Gase, zum Beispiel auch CO2 und Methan. Ja, so. Jetzt habe ich den Schülern gesagt, gut, ihr könnt euch das runterladen von der NOAA. Und das ist die Seite, wo man das damals fand. Das ist übrigens ganz lustig, weil heute findet man es da nicht mehr. Also irgendwie wechseln die Daten immer im Internet fröhlich hin und her. Man muss immer fleißig suchen, dass man die Daten auch wieder noch findet. So. Und dann kann man das Ganze in eine Excel-Tabelle packen. Oder wie in diesem Fall OpenOffice Calc. Und dann kann man dann da Berechnungen mitmachen. Und man kann daraus eine Grafik erstellen, ein Diagramm. Und jetzt muss ich das Gleiche machen, was wir mit den Schülern immer machen. Also ich muss euch mal erklären, wie sieht denn so ein Diagramm eigentlich aus? Also Erklärung. Wir haben auf der X-Achse eine Zeitachse, die geht von minus 400.000 Jahre bis null heute. Also links ist die Vergangenheit, rechts ist heute. Dann haben wir auf der Y-Achse zwei Y-Achsen. Also auf der linken Seite sehen wir die Temperatur. Und zwar als Temperaturdifferenz zu heute. 0 Grad ist die Temperatur von 1999. Nach unten ist halt minus, bis minus 9 Grad geht das abwärts. Und also die Skala geht bis minus 10 Grad oder bis plus 4 Grad. Und auf der rechten Seite haben wir die CO2-Konzentration in Parts per Million, also ppm, Teile pro Million. Und das geht von ungefähr, ja, 280 bis 180 ppm. Die schwarze Kurve ist das CO2 und die rötliche Kurve ist die Temperatur, also der Temperaturverlauf. Und da sehen wir, ja Mensch, die sind ja schön korreliert. Ne? Das heißt, immer wenn die Temperatur hochgeht oder wenn das CO2 hochgeht, dann geht auch die Temperatur hoch und umgekehrt. Wunderbar. Und dann vergleichen wir das mal mit dem Schuhbuch. Und da sehen wir, Mensch, das ist wahrscheinlich derselbe Datensatz. Passt ja. Genial. Gut. Wir sollten die Schüler aber nicht im Unterricht das Ganze ausdrucken, sondern die sollten sich nur auf einen kleinen Teilbereich spezialisieren. Also die Aufgabe war, mach bitte ein Diagramm aus diesem kleinen Fenster und druck das groß auf ein DIN A4-Blatt aus. Das haben die auch gemacht, die allermeisten. Das war dann halt Gegenstand in einer Stunde, wo übrigens auch der Dezernent kam. Das war insofern kein Zufall, weil der Dezernent wollte damals ja die Schüler, ja, er wollte sehen, wie die Schüler im Unterricht sind. Er wollte gucken, ob es da Problemfälle gibt fürs Abi, weil er dafür zuständig ist, dass das Abi vernünftig abläuft. War gar nicht wegen mir da, sondern wirklich nur wegen der Schüler. Und er möchte am liebsten Diskussionen haben. Ich mir gedacht, eine Diskussion könnte er haben, mach mal Klimawandel, nicht? So, und ja, das war auch schön, das hat Spaß gemacht. So, und jetzt haben wir also diese Kurve da. Das ist jetzt Unterrichtsgegenstand. Das liegt jetzt bei jedem Schüler vor der Nase und auch vor der Nase des Dezernenten. Innerhalb von kürzester Zeit ist er sehr unruhig geworden, hat sofort meinen Kollegen gefragt, der auch hinten saß, sind denn die Daten korrekt? Der hat das sofort gesehen. Aber die Schüler haben ein bisschen gebraucht, die trauten sich noch nicht so richtig. Ne? Also den tuscheln mit Nachbarn und so. Ich warte erstmal und nehme mich sofort den ersten dran, der sich meldet. Ja, guck mal, zwei. Zwei, drei. Andi meldet sich sowieso immer. Der hatte sowieso schon eine Eins. Da musst du aufpassen, den Schüler darfst du nicht so häufig dran nehmen, denn ansonsten macht er immer gleich einen Sack zu, dann kommen die anderen nicht hinterher. Das ist das Problem. Wir müssen alle erstmal ein bisschen über nachdenken. Jetzt kommen die nächsten Meldungen. Und das war jetzt für die Schüler ein relativ schwerer Einschnitt. Die hatten ja von mir bisher nur pro Klimawandel gehört. Und jetzt kriegen sie die Originaldaten reingereicht. Und die gucken sich das an und waren also ziemlich perplex. Und es ging sofort das Getuschel los. Das ganze Ding habe ich zweimal mit Dezernenten gemacht und zweimal ist genau das gleiche rausgekommen. Also das war fast identisch der Ablauf. Das ist halt also wirklich, das war hoch reproduzierbar. Es bilden sich sofort zwei Gruppen im Unterricht und das ist eigentlich das, was ich als Lehrer möchte. Ich möchte, dass das Diskussion entsteht. Jetzt kann ich mir eigentlich einen Kaffee nehmen und rausgehen und sagen, unterhaltet euch mal. Ne? Also jetzt haben wir zwei Fraktionen. Die eine Fraktion der Schüler ist sehr stark an dem Schulbuch anhängig und sagt, das, was im Schuhbuch steht, das stimmt und auch, was die Bildzeitung schreibt und so. Und die anderen sagen, Moment mal, jetzt haben wir hier bei den Originaldaten. Die sehen aber ganz anders aus. Was soll denn das? Also das ist ja das Gegenteil von dem, was im Schuhbuch steht. Tja, schöne Diskussion. Und jetzt ist hier die Frage, ist ein kleiner Biologielehrer aus Oldenburg mit seinen Schülern der Einzige, die das rausfinden, ja, dass irgendwie das CO2 hinter der Temperatur läuft? Nein, das ist nicht der einzige. Die Leute, die das veröffentlicht haben, das ist nämlich Petit et al., also Petit, Yüzel, Reynaud, Barkov und so weiter. Das war ein französisch-russisches Kooperationsunternehmen, die da gebohrt haben. Die haben in ihrem Paper, was sie 1999 veröffentlicht haben, genau das erwähnt. Das heißt, zeitgleich mit der Kurve, die veröffentlicht wurde, wurde auch genau dieses Phänomen erwähnt. Climate and Atmospheric History of the Past 420,000 Years from the Vostok Ice Core Antarctica. Eine aufsehenerregende Arbeit, die damals quer durch die Medien gegangen ist. Und mittendrin steht das, sie beziehen sich auf einen Kollegen, nämlich Fischer et al., das ist der Hubertus Fischer, der zeitgleich 1999 rausgefunden hat, dass es einen Zeitversatz gibt von ungefähr 600 plus minus 400 Jahren zwischen der CO2-Kurve und der Temperaturkurve. Und zwar läuft das CO2 hinter der Temperatur. Das fanden die ziemlich aufsehenerregend, weil sie sich das nämlich auch anders gedacht haben. Dumm gelaufen. Die Arbeit von Hubertus Fischer, da steht nämlich gleich am Anfang in dem Abstract drin, dass es diesen Zeitversatz gibt. Das Schulbuch ist von 2011. Gehen wir mal davon aus, die haben vielleicht 2 Jahre daran rumgeschraubt. Dann hätten sie also ungefähr roundabout 10 Jahre gehabt, um da irgendwie herauszufinden, dass das nicht ganz stimmig sein kann, was sie da im Schulbuch schreiben. Weil im Schulbuch steht ja drin, mehr CO2, mehr Temperatur. Und hier sehen wir plötzlich aus der Kurve, genau umgekehrt, mehr Temperatur, mehr CO2. Wie kann das sein? Jetzt ist diese Arbeit nicht einfach so verpufft, sondern sie wurde erwähnt in einem sehr relevanten Bericht des IPCCs, nämlich der 3. Sachstandsbericht aus dem Jahr 2001. Und da ist diese Kurve folgendermaßen aufgezeichnet. Da taucht sie auf der Seite 137 im Assessment Report 3. Und wenn ich jetzt mal vergleiche, diese Farbgebung und ne, wir sehen doch, dass das Schulbuch sich da sehr, sehr eng anlehnt an das, was da zu sehen ist. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, naja, vielleicht hat ja der Schreiber des Schulbuchs oder der Grafiker, vielleicht hat er das ja übersehen, also das stand da bestimmt nicht drin, also dass das jetzt irgendwie, dass das CO2 der Temperatur hinterherhängt und nicht voranläuft. Nee, das hätte auch sehen können, weil direkt daneben steht es nämlich nochmal. Also was soll das? Ja, ich habe mich durchtelefoniert bis zum Grafiker, weil das Schulbuch macht zwar keine Quellenangaben, aber die Bildquellen müssen angegeben werden aus rechtlichen Gründen. Das heißt, ich konnte sehen, dass es der Grafiker ist, ein ganz lieber Typ aus München. Ich habe mich mit dem lange unterhalten und der hat mir auch glaubwürdig versichert, dass er sagt, ja, also ich kenne mich mit Naturwissenschaften nicht so nicht wirklich aus, kann ich bestätigen, hat viele kleine Fehler gebaut in das Schulbuch, die ein Naturwissenschaftler nicht reinbauen würde. Der würde denen sofort auffallen. Ist okay. Also er meinte am Telefon, naja, ich bin mehr so wie so eine Schreibmaschine. Du sagst mir, was ich schreiben soll und ich schreibe das dann. Fertig. So, ne? Also ich mache schöne Grafiken. So. Dann habe ich gefragt, ob er sich jemals selbstständig Daten gezogen hat aus dem Netz. Weil das ist ja auch schon ziemlich lange her, ist über 15 Jahre her. Ob er jetzt da irgendwie da Daten damals selbst sich gezogen hat. Er meinte, niemals. Ich habe die Daten immer reingereicht bekommen und aufgrund der reingereichten Daten habe ich meine Grafiken erzeugt. Das heißt, der Kollege, der dieses Schulbuchkapitel geschrieben hat, der hat ihm diese Daten gegeben und er hat daraus die Grafik gemacht. Das heißt, der Grafiker ist nicht zu belangen. Aber der Kollege, der das Schulbuch geschrieben hat. Okay. Schauen wir uns mal die beiden Grafiken mal ganz genau an. Linke Seite ist das Schulbuch, rechte Seite ist der IPCC-Bericht mit dem Bericht von Petit et al. Von 1999. Also hier im Schulbuch gibt es am Ende einen signifikanten Anstieg des CO2s auf ungefähr 380 ppm. In der Originaldatei habe ich ein Ende bei ungefähr 280 ppm. Also das CO2 ist im Schulbuch bei 380 ppm am Ende, in dem Originaldatensatz aber nur bei 280 ppm. Das ist ein signifikanter Unterschied. Wo kommt denn das her? Jetzt haben wir uns also unterhalten, Schüler-Lehrer-Gespräch, und dann irgendwann kommt halt raus, das, was das Schulbuch gemacht hat, sie haben einen Datensatz hinten dran geklebt. Und zwar, im IPCC-Report bewegen wir uns nur in Eisbergkernen. Das sind die Daten aus Eisbergkernen, Punkt. Das sind die Luftbläschen, die ich da messe, und das sind die Temperaturdaten aus dem Sauerstoffisotop O18, was ich da messe. Okay. Das Schulbuch klebt jetzt hinten dran für CO2 noch Luftmessungen von CO2 aus den Jahren 1955 bis heute. Und das sind die Luftmessungen von CO2 vom Mauna Loa. Das heißt, da hat das Schulbuch jetzt, ohne es zu kennzeichnen, zwei verschiedene Datensätze ineinander übergeführt. Und also jubelt den Schülern einen CO2-Datensatz unter, der im Originaldatensatz nicht drin ist. Das können wir auch nachvollziehen, wenn wir uns nämlich die Originaldaten angucken, dann enden die tatsächlich bei 2342 Jahre vor unserer Zeit mit 284,7 ppm. Das ist der letzte Datensatz, den ich fürs CO2 bekomme aus der Tabelle, aus dem Vostok-Eisbock-Kern. Könnt ihr euch runterladen. Kann jeder nachprüfen. Ist exakt genau der Wert, der da steht. Und jetzt gehen wir mal auf das ein, was das Schulbuch möchte. Der letzte Anstieg unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass die Konzentration von Kohlenstoffdioxid mehr als doppelt so hoch ansteigt als in den vergangenen Perioden. Eine größere Temperaturerhöhung ist damit zu erwarten. Das Schulbuch fälscht einen Datensatz. Es ist eine Fälschung, es ist eine Formel einer Fälschung. Das heißt, ich führe zwei Datensätze zusammen, die nicht zusammengehören. Die waren nämlich vorher nicht im Eisbockkern drin. Ich packe eine Luftmessung hinten dran. Ich kennzeichne nicht, dass das zwei verschiedene Datensätze sind, die auf grundverschiedenen Messmethoden beruhen. Jetzt entsteht an dem Zusammensetzungspunkt ein Datensprung. Den müsste ich eigentlich dem Leser mitteilen. Und sagen, naja, das könnte ein Datenartefakt sein, wie auch immer. Also ich muss das mal durchdiskutieren, was da los ist. Das macht das Schulbuch auch nicht. Stattdessen will das Schulbuch aufgrund des Datenartefaktes, was es wahrscheinlich ist, dass die Schüler herausfinden, dass es eine übermäßige CO2-Konzentrationssteigerung gäbe. Und auf Basis dessen sollen sie also dann zu dem Ergebnis kommen, dass es also ganz schlimm endet, dass wir hier alle verglühen werden. Ich übertreibe es ein bisschen. Das ist der Inbegriff von Indoktrination. Das ist eine schwere Indoktrination. Wir haben das Schulbuch damit überführt, dass sie die Schüler mit falschen Daten füttern und wollen, dass die Schüler aufgrund dieser falschen Daten zu anderen Ergebnissen kommen, zu politisch gewollten Ergebnissen. Das geht gar nicht. Das ist Vorsatz. Das hat mit Dummheit nichts zu tun. Weil der Typ, der sich mit den Daten beschäftigt, kommt automatisch darauf, dass die Daten anders aussehen, als er das im Schulbuch geschrieben hat. Woher kommen die Daten, die nicht im Originaldatensatz drin sind? Die muss er aktiv dem Grafiker gegeben haben und der hat daraus eine Grafik erzeugt. Das war ganz klar Vorsatz. Ich habe den Westermann Verlag vor zwei, drei, vier Monaten genau mit diesem Problem konfrontiert. Ich habe einen Brief hingeschrieben, habe das kurz zusammengefasst, habe gesagt, was sagt ihr dazu? Ich habe ja erstmal die Eingangsbestätigung, also sowohl die elektronische, weil ich das vom Server abgefragt habe. Also ich habe also ein Datenprotokoll mir eingefordert, dass auch die E-Mail auch ankommt. Ich habe die Bestätigung vom Server von dem Westermann Verlag. Da kommt so eine Nachricht, wir beschäftigen uns mit Ihrer Anfrage, bla bla bla, Punkt. Keine weitere Antwort. Aber der Herausgeber hat mir geantwortet, weil ich den extra angeschrieben habe. Der Herausgeber sagt, ich habe das Kapitel nicht geschrieben. Das glaube ich ihm aufs Wort. Aber bitte, was ist deine Aufgabe als Herausgeber des Buches, wenn nicht die Qualitätskontrolle? Also wenn jemand von euch da mal ein bisschen Helligkeit in die Dunkelheit bringen kann, wer dieses Kapitel geschrieben hat, das Problem ist, am Schulbuch, also beim alten Schulbuch sind es glaube ich 8 Autoren, die vorne genannt werden und ich kann nicht zuordnen, welcher Autor welches Kapitel geschrieben hat. Steht im Schulbuch nicht drin. Das heißt, wer mir da weiterhelfen kann und vielleicht ein Mäuschen beim Mestermann Verlag hat, ich nehme das sofort mit, schreibt mir an markus@wikihausen.de. Nehme ich gerne mit auf, weil den Herrn möchte ich gerne mal ein bisschen genauer befragen, was da los ist, oder die Frau, je nachdem, wer das gemacht hat. Diese Geschichte, die hier gelaufen ist, das geht ja zurück auf Al Gore mit seiner unbequemen Wahrheit. Der macht nämlich exakt dasselbe. In den ersten 20 Minuten seines Films turnt er vor einer Kurve rum. Das ist nicht der Vostok-Eisbockkern, sondern ist der Epica-Eisbockkern. Er geht 700.000 Jahre in die Vergangenheit zurück, aber das ist exakt dieselbe Nummer. Er nimmt den Eisbockkern, packt hinten, ohne es zu kennzeichnen, direkte Luftmessungen dran von CO2. Da muss er sogar auf dem Hubwagen steigen und nach oben fahren, um zu zeigen, wie hoch das CO2 gestiegen ist. Exakt dieselbe Nummer. Und das hat das Schulbuch nachgemacht. Der Film ist von Al Gore von 2006, glaube ich, kam 2007 oder 2008 in die Kinos und das Schulbuch ist von 2011. Das ist genau das, was das Schulbuch macht. Das ist gewollt, das ist politische Indoktrination. Also da kommen die auch nicht drum herum. Das ist Betrug, na klar. Also die Schüler werden mit falschen Daten gefüttert und aufgrund der falschen Daten sollen sie zu politisch gewollten Ergebnissen kommen. Geht gar nicht. Also ist absolutes No-Go in der Schule, darf ich gar nicht machen. So. Und es ist nicht das einzige Schulbuch. Ich habe das hier nur als Beispiel genommen. Wir haben knappe Zeit. Ich kann das noch in einem anderen Schulbuch aus dem Klett-Verlag nachweisen. Die haben es sogar noch direkter gemacht. Die sagen sogar, das ist der Vostok-Eisbockkern. Die gleiche Nummer in einem anderen Derivat habe ich in einem Langvortrag, ich habe das bei Wir auf YouTube, gibt es das auch nochmal, einen langen Klimavortrag, habe ich das gezeigt. Das sind also verschiedene Schulbücher, die alle dasselbe machen. Und andere Schulbücher, die geben sich ja gar nicht die Blöße. In diesem Fall ist es so, ich kann den Westermann Verlag überführen anhand der Quellen, die wir dann nachvollziehen konnten aufgrund detektivischer Arbeit. Andere Schulbücher sagen einfach, das ist so. Es gibt den Klimawandel, fertig, Punkt, aus. Die sagen gar nicht die Daten dazu. Das heißt also, die Schüler werden mit einem Thema einfach gefüttert und es wird gar nicht mehr begründet, warum. Dann kommen wir mal zur Indoktrination, weil das ist jetzt ja der Kernpunkt des Ganzen, worüber wir hier reden. Dazu gibt es auch einen Artikel von mir. Ich habe dazu mehrere Artikel geschrieben. Es sind inzwischen 3 an der Zahl. Und das steht im Beutelsbacher Konsens drin. Überwältigungsverbot. Das ist jetzt dieses Indoktrinationsverbot, auf das sich eigentlich alle Schulgesetze aller Bundesländer beziehen. Es ist nicht erlaubt, den Schüler mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinung zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Das ist jetzt hier gemacht worden, ne? Das ist genau das. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der rundum akzeptierten Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers. Nummer 2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aus Ängste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Auch das ist hier erfüllt. Das heißt, hier werden gezielt Sachen ausgelassen und damit die Schüler in eine ganz bestimmte Richtung geschoben. Das darf ich nicht machen. Dieser Beutelsbacher Konsens ist vor dem Hintergrund gewesen, dass damals eigentlich in eine andere Richtung gedacht wurde. Ja? Das heißt also, da waren noch irgendwie Altnazis unterwegs und man wollte verhindern, dass die in politischen Fächern halt die Schüler irgendwie vereinnahmen. Dass das mal in dieser Form relevant wird, haben die sich wahrscheinlich gar nicht gedacht. Ja? Das war auch damals dazu da, um bestimmte Lehrer aus dem Unterricht rauszudrängen. Auch die, sie erinnern sich vielleicht an den radikalen Erlass, da ging es halt um die Linken, um die ganz schwer linken Lehrer. Ne? Und heute hat sich das ganz komplett gedreht. Also das heißt, also ich habe jetzt also ein politisches Narrativ, was eigentlich von der Politik in Schule einstrahlt und das wird jetzt durchgedrückt. Und der Beutelsbacher Konsens hat hier einfach keine Wirkung mehr. Ja? Also das eher umgekehrt. Das heißt also, wenn sie auf das Problem hinweisen, kriegen sie Schwierigkeiten mit der Schulaufsichtsbehörde. Das ist doch ein bisschen komisch. Ja, also das. Ja, und damit kommen wir ganz zum Ende des Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Vortrag von Markus Fiedler unter dem Titel Indoktrination in der Schulliteratur, der am 25. Juli auf dem Festival Pax Terra Musica in Freisack in Brandenburg stattfand.